Ganz ehrlich, wem ist aufgefallen, dass hier ein Staubsauger steht? Das sind die Hausfrauen unter, die zu Hause auch sauber machen, stimmt's? Nein, unsere Küsterin heute Morgen hat ihn nicht da vergessen, sondern ich habe ihn mitgebracht. Darf ich vorstellen? Das ist ein Philips Speed Pro. Ich nenne ihn Philipp. So, das ist zu meiner Rechten Philipp. Und jetzt brauche ich zu meiner Linken noch eine Freiwillige. Meine Frau weiß gar nicht, dass sie jetzt kurz mal 3 Schritte nach vorne kommt. Renate, komm mal einfach nach vorne. Jetzt stehen zu meiner Rechten Philipp und zu meiner Linken Renate. Und die beiden haben eigentlich viel gemeinsam. Nicht, dass Renate zu Hause den Philipp schwingt, das mache ich. Irgendwie muss man sich das ja im Ruhestand aufteilen. Nein, beide funktionieren hervorragend, das ist mein Punkt. Philipp saugt und saugt und saugt. Und Renate ist wirklich super tätig in unserer Familie, im Haus, als Familienpostministerin und in unserer Gemeinde in der Seniorenarbeit und in der Missionsarbeit und so. Also beide funktionieren hervorragend. Und wenn Philipp mal kaputt ist, dann muss er eben repariert werden. Und wenn Renate mal den Arzt braucht, dann gibt es den auch. Also zunehmend. Also ganz viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden, ja. Allerdings wird das Ganze anders, wenn ich das so sage. Wenn ich den Philipp mal 14 Tage in die dunkle Besenkammer sperre, passiert genau gar nichts. Aber mit Philipp passiert nichts. Wenn ich Renate ebenso... Nein, ich sperre sie nicht in die dunkle Besenkammer, denn das wäre wirklich eine Tragödie in unserer Familie. Es würde eben auch gar nichts mehr funktionieren. Also die Gemeinsamkeiten sind sehr begrenzt. Obwohl man heute sagt, Maschinen können ja weitestgehend schon den Menschen ersetzen und manches viel, viel besser machen als der Mensch, ist es tatsächlich nicht dasselbe. In Philipp brummt ein Motor. In Renate pocht ein Herz. Philipp, ehrlich, ändert sich nicht. Den stelle ich ab und nehme ihn wieder und stelle ihn wieder ab und nehme ihn wieder. Und Philipp ist immer derselbe. Und das Gute bei Renate ist, sie ändert sich. Sie entwickelt sich. Wir leben jetzt 47 Jahre zusammen. Gut, dass meine Frau das alles gut weiß. Und in der Zeit haben wir beide, hat sich Renate auch verändert und hat gelernt und hat sich entwickelt und ist gewachsen. Das ist wirklich der Unterschied zwischen einem Gerät, einem Apparat und einem Menschen. Denn Renate hat kein Räderwerk in sich wie der Philipp, kein Motor, der einfach nur funktioniert. Das ist das Besondere und das ist auch das, was die beiden wirklich unterscheidet. Wachstum sieht man nicht bei Geräten, sondern bei Menschen und wenn Menschen zusammen sind. Und das ist eigentlich jetzt mein Vergleichspunkt. Warum, fragt ihr euch sicherlich, warum macht er das hier? Das ist der Vergleichspunkt, denn wisst ihr was? Ganz oft habe ich schon gedacht, viele sehen die Kirche, die Gemeinde, so wie ein Räderwerk, wie ein Apparat. Vor allen Dingen, wenn man in die große Landeskirche denkt, wer schon mal im Landeskirchenamt war in Bielefeld, könnte das bestätigen, mit ganz vielen Fluren und Türen und Funktionsweisen und Dienststellen. Also ein großer Apparat, die Kirche. Die Gemeinde, ja, manche sagen auch, die Gemeinde funktioniert ja auch schon ewig genau nach diesem Muster. Da wird ein Psalm gelesen, da wird gebetet, da wird ein Segen gesprochen und dann geht man wieder. Ach nein, man kann auch noch Kaffee trinken. Also so da eine Art Funktionieren, ein Räderwerk. Und das ist völlig anders Und das ist mein Vergleichspunkt jetzt. Nein, wir sind in der Gemeinde, wir sind in der Kirche etwas völlig anderes. Und da pflichtet mir auch der Paulus bei. Herzlichen Dank, Renate. Herzlichen Dank, Philipp. Paulus sieht Gemeinde völlig anders. Die Kirche Jesu Christi ist für den Apostel kein Apparat, sondern ein Lebewesen, ein lebendiger Organismus. So wie wirklich ein Mensch lebt und sich bewegt und wächst und gedeiht. Darum vergleicht Paulus die Gemeinde Gottes mit einem Körper und spricht vom Leib Christi. Ein Leib, der sich lebendig entwickelt, der dynamisch wächst. Und darum hören und lesen wir jetzt, was der Apostel der Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Und ich habe gedacht, wir sind eben kurz mal aufgestanden zum Glaubensbekenntnis. Warum stehen wir nicht auch auf und hören jetzt die Schriftlesung, einfach mal ein bisschen uns in eine andere Position begeben. Super. Paulus schreibt, Epheser 4. Jeder einzelne von uns hat die Gnade in dem Maße erhalten, wie Christus sie ihm schenkt. Er selbst hat der Gemeinde spezielle Gaben geschenkt. Die einen hat er zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten oder zu Verkündigern der guten Nachricht. Und wieder andere hat er zu Hirten und Lehrern gemacht. Deren Aufgabe ist es, die Gemeinde zu ihrem Dienst fähig zu machen. So soll der Leib Christi aufgebaut werden. Das soll dazu führen, dass wir alle im Glauben vereint sind und Christus als Sohn Gottes in seiner ganzen Fülle zu erkennen. So gelangen wir zur vollen Reife unseres Menschseins und gleichen nicht mehr unmündigen Kindern. Vielmehr sollen wir die Wahrheit des Wortes Gottes in Liebe bezeugen und in jeder Hinsicht dem entgegenwachsen, der unser Haupt ist, Christus. Von ihm her wächst der gesamte Leib und wird zusammengefügt und zusammengehalten durch jedes dienende Gelenk. Dabei erfüllt jedes einzelne Körperteil seine Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Bitte nehmt wieder Platz. Wenn das stimmt, liebe Gemeinde, was der Paulus hier geschrieben hat, dass nämlich die Gemeinde ein lebendiger Organismus ist, der wächst und sich weiterentwickelt, dann ist die Frage wichtig, wie können wir dieses Wachstum denn fördern? Was können wir dafür tun, dass es wirklich geschieht? Wie auch eure Gemeinde hier in Truppach-Seelbach weiter wachsen und gedeihen kann. Und wie die Hauskreise in eurer Gemeinde und die Kleingruppen in eurer Gemeinde zu diesem Wachstum beitragen können. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr so vielgestaltig aufgestellt seid. Ich habe es mir im Internet nochmal deutlich gemacht, wie vielgestaltig diese Gemeinde hier ist und was über diesen Gottesdienst, wo viele zusammenkommen, hinaus auch an kleinen Gruppen hier passiert. Wunderbar. Lasst mich euch durch diesen Abschnitt jetzt drei Dinge weitergeben, Hinweise, die zum Wachstum dienen können. Nächste Folie. Das soll unser Thema sein in den nächsten Momenten, wie geistliches Wachstum in unserer Gemeinde und persönlich gefördert werden kann. Zum ersten Punkt, wie ein Körper zusammengefügt, sagt Paulus, und denkt daran, dass das Ganze und die Einzelteile zusammengehören. Er schreibt weiter, von Christus her wächst der ganze Leib und wird zusammengefügt und zusammengehalten durch jedes dienende Gelenk. Dabei erfüllt jedes einzelne Körperteil seine Aufgabe, entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. Ihr merkt, wenn Paulus hier vom Leib Christi spricht, denkt er an die einzelne Ortsgemeinde, denkt damals an Ephesus und würde heute gewiss an Truppach-Seelbach denken. Damals hat er an einzelne Gemeinden gedacht, aber auch an die Gesamtheit der Gemeinden, die er gegründet hat, rund ums Mittelmeer. damals rund ums Mittelmeer, heute Gemeinden rund um die Welt, rund um den großen Erdball, überall Gemeinden. Und wenn wir unsere eigene Gemeinde in den Blick nehmen, sagen, die soll wachsen und gedeihen, dürfen wir das gerne tun. Allerdings nie vergessen, dass wir ja auch nur ein Teil, ein Körperteil an der weltweiten Gemeinde des Leibes Christi sind. Letzten Pfingstmontag in Marburg traf ich mit meiner Frau zusammen in der Stadt eine andere Frau, die früher zu unserer Gemeinde gehört hat. Im Gespräch stellte sich heraus, warum sie nicht bei uns geblieben ist. Sie sagte, bei euch waren mir einfach zu viele Leute auf einmal. Sie wechselte dann also in die viel kleinere landeskirchliche Gemeinschaft in einem anderen Ortsteil und ist dort aufgeblüht als Mensch. Fantastisch. Denn der ganze Leib kann einen schon mal auch überfordern. Selbstverständlich freuen wir uns über einen guten Gottesdienstbesuch. Klar. Aber in der Menge kann der Einzelne denn doch auch schon mal untergehen. Wenn die Gesamtgemeinde zu groß und zu unübersichtlich ist, damit der Einzelne wirklich seinen Platz findet und hineinwächst, dann sind Hauskreise das Mittel der Wahl. Kleine, überschaubare Einheiten, in denen sich jeder Einzelne leichter zu Hause fühlen kann. So jedenfalls die Theorie. Aber wie sieht es in der Praxis aus? In unserer Gemeinde kam ein Ehepaar, das aus Moskau emigriert ist, als es da jetzt Probleme mit der Ukraine gab. Sie tauchten also bei uns auf, waren im Gottesdienst dabei, aber sie kamen nicht richtig an, wurden kaum angesprochen, hatten auch keinen Mut, andere anzusprechen. So sagten sie, wo ist denn ein Hauskreis, wo wir reinpassen? Und der Hauskreiskoordinator in unserer Gemeinde, und es gibt etliche Hauskreise, guckte da und fragte den und noch jenen anderen und alle sagten, wir sind voll. Wir nehmen nur Frauen. Andere sagten, wir sind schon jahrelang eine gewachsene Gemeinschaft, da passen überhaupt gar keine Fremden rein. Schließlich gelang es dem Koordinator, einen lang bestehenden Hauskreis mit 12 Leuten zu überzeugen, dass sie sich teilen könnten. In 2x6. Und das haben die tatsächlich gemacht. Und da hat dieses russische Ehepaar tatsächlich sein Nest gefunden und ist seitdem in unserer Gemeinde so richtig tiefer eingetaucht und mit drin. Und, oh Wunder, die beiden Hauskreise wachsen auch wiederum. Aus dieser eher peinlichen Erfahrung entstand im letzten Jahr in unserer Gemeinde ein neues Hauskreiskonzept. Jetzt gibt es neben den traditionell bestehenden Hauskreisen, die ewig schon bestehen und in Ewigkeit bestehen werden, mehrere, viele kleine, praktisch orientierte Kleingruppen, so nennen wir das, die für ein halbes Jahr laufen und dann auch Schluss sind. Und dann kann man sich eine andere Kleingruppe aussuchen. Und so haben viele ihre Gabe erkannt, so eine Kleingruppe mal für ein halbes Jahr zu leiten. Mit den Gaben, die sie haben und wo sie sich einbringen können, die Kleingruppenleiter mit ihren speziellen Gaben. Und von denen hat ja Paulus auch hier gesprochen, dass Gott in jede Gemeinde Leiter schenkt, die verschiedene Gaben haben. Pastorale Gaben, also mehr der Seelsorge, mal die lehrmäßigen Gaben und so weiter. Das ist eine tolle Sache. Gott schenkt diese Gaben in die Gemeinde hinein. Es ist wie Gelenke, die helfen, dass der Körper sich bewegen kann. Ja, Paulus hat recht. Das Ganze der Gemeinde generiert dann wirklich Wachstum, wenn viele einzelne lebendige Einzelteile untereinander verbunden sind. Und das geht oft besser nicht mit allen zusammen, sondern in kleinen Einheiten. Ein zweiter Punkt, dem Haupt entgegenwachsen. Worum geht es hier? Um die Richtung des Wachstums. Können wir eigentlich geistliches Wachstum wirklich messen? Normalerweise messen wir ja Wachstum in unserer Gesellschaft immer quantitativ, stimmt's? Also nach Zahlen. Und wenn das Kind Geburtstag hat, dann holt der Vater das Maßband raus und sagt, wollen wir doch mal gucken, wie du im letzten Jahr gewachsen bist. Und hält es an die Türschwelle, da ist schon der Strich vom letzten Jahr und sagt, oh, 3 Zentimeter gewachsen in diesem Jahr. Was für ein prächtiges Wachstum. Oder in der Gemeinde, auch quantitativ, hey, in diesem Jahr sind 13,5 Menschen pro Gottesdienst statistisch mehr gekommen. Kann man machen. In unserer materialistisch eingestellten Gesellschaft lesen wir Wachstum gerne so ab. Aber lässt sich geistliches, inneres Wachstum wirklich so messen? Glaube nicht. Jedenfalls nicht quantitativ, oder? Dass ihr sagt, jeden Morgen 7 Minuten länger gebetet. Naja. Oder 23 Verse durchschnittlich mehr gelesen am Tag als im Jahr davor. Ihr merkt, das ist Unsinn. So kann man Wachstum nicht messen. Es geht nicht um ein Maß des Wachstums, sondern Paulus gibt die Richtung an. Wenn man wächst, ist wichtig, wohin man wächst. Er schreibt, wir sollen in jeder Hinsicht dem entgegenwachsen, der unser Haupt ist, Christus. Von ihm her wächst der ganze Leib. Es geht also nicht um viel oder wenig beim geistlichen Wachstum, sondern darum, wohin, in welche Richtung wir wachsen. Und da ist Paulus eindeutig, auf Jesus Christus hin, unseren Herrn, unser Haupt. Und von ihm her wachsen, also zu ihm hinwachsen, sagt er, und von ihm her wachsen, also in beide Richtungen. Als Hobbygärtner, der ich inzwischen geworden bin, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Was in meinem Hochbeet passiert, ist genau das. Die Pflänzchen, die ich da reingepflanzt habe, die wachsen immer nach oben zum Licht hin. Immer. Und ihre Wurzeln wachsen immer nach unten zum Wasser hin, wo sie Wasser saugen können, wenn ich sie genug gieße. Immer. So ist es auch in unserem Leben als Christ, als Christin. Immer zu ihm hin wachsen, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, Jesus. Immer zu dem hin wachsen nach unten, der gesagt hat, ich gebe lebendiges Wasser, Jesus Christus. In diese beiden Richtungen wachsen wir, zum Licht und zum Wasser, zu Jesus hin, auf jeden Fall. Und wenn ich mich auf Jesus, meinen Herrn, ausrichte, wisst ihr, dann wird geistliches Wachstum irgendwie automatisch passieren. Das brauchen wir gar nicht forcieren. Wir können uns darauf einstellen und das wird passieren, wenn wir uns in Richtung auf das Haupt in Licht und Wasser ausrichten. Automatisch. Und davon sprechen auch diese Gleichnisse, die Bruder Hoffmann eben vorgelesen hat. Dieses eine Gleichnis, wo der Bauer ins Feld aussät und ruhig schlafen geht, weil er weiß, das Wachstum passiert von alleine. Und am nächsten, übernächsten und am 10. Tag sieht er, da wächst wirklich was. Oder das kleine Senfkorn wird automatisch ein großer Baum und es können sich die Vögel unter seinen Zweigen Nester bauen. Oder dieses andere Gleichnis, wo es heißt, 30-fältige, 60-fältige, 100-fältige Frucht entsteht an den Halmen. Es ist wunderbar. Das ist Wachstum. Gott schenkt es. Wir sollten eigentlich gar nicht sagen, ich wachse geistlich, sondern Gott lässt mich geistlich wachsen. Er macht das. Ist auch nicht automatisch, sondern er macht es wirklich und lässt es in meinem Leben geschehen. Immer dann, wenn ich auf Jesus Christus ausgerichtet bin. Wisst ihr, und dann merke ich schließlich doch, wenn ich dieses Wachstum erlebe und wenn ich das möchte, dann merke ich schließlich doch, dass es eine Rolle spielt, ob ich diese lebenswichtige Verbindung zu Jesus jeden Tag mit einer Minute fördere, weil ich gerade mal eben die Losung zu lesen schaffe, mit einer Tasse Kaffee, oder ob ich ein bisschen mehr Zeit einsetze für dieses Wachstum, vielleicht 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde. Und wenn ich mich dann tatsächlich hinwende zu ihm und auch noch ein wenig Zeit habe, mich mit meinem Herrn über mein Leben und das Leben, was um mich herum braust, zu unterhalten, dann merke ich schon, es ist nicht quantitativ wichtig, aber ich kann es fördern. Es geht also darum, nicht quantitativ, sondern qualitativ zu wachsen. Und auch unsere Hauskreise können dazu einen guten Beitrag leisten. In meiner Gemeinde in Marburg, unserer Gemeinde, läuft es so, dass die Prediger immer die Aufgabe haben, nochmal einen Zettel zu machen, ein Blatt, DIN A4-Blatt für die Hauskreise. Und da stehen nochmal bestimmte Fragen drauf, die der Prediger gar nicht alle beantworten konnte und wollte. Und nochmal andere Bibelstellen, die man auch noch nicht lesen konnte. Und Anwendungsfragen, die für den Alltag da sind. Die Idee ist, sich nicht nur sonntags berieseln lassen, sondern alltags darüber nochmal ins Gespräch kommen. Und das funktioniert in unseren Hauskreisen eigentlich ganz gut, es im Alltag zu vertiefen, was wir am Sonntag gehört haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich geistlich dann weiterkomme, wenn ich nicht nur etwas höre, wie ihr jetzt in der Predigt, oder lese zu Hause, sondern wenn ich die Gelegenheit habe, über das Gehörte und über das Gelesene wirklich ins Gespräch zu kommen, mich auszutauschen, wenn ich erzählen kann, was ich damit erlebt habe, wenn ich meine Fragen stellen kann, dann spüre ich, ich wachse weiter, im Verständnis auch. Oder indem ich aus meinem Leben ein Beispiel erzähle und höre, was andere in ihrem Leben erlebt haben, im gegenseitigen Austausch, nicht nur im einseitigen Hören oder Lesen. Und dann wächst wirklich jeder Einzelne auf Jesus zu und auch alle gemeinsam in der Gemeinde. Dann spürt man, dass auch eine Gemeinde wächst. Hin zu dem, der oben ist, das Haupt, und der den Überblick hat und der von oben alles richtig lenkt und führt. Und jetzt noch der letzte Punkt, zur vollen Reife gelangen. Worum geht es da? Um Frucht bringen, denn Wachstum hat immer ein Ziel. Nochmal, Wachstum hat kein Maß, geistliches wenigstens, aber ein Ziel ja. Ein Ziel, auf das alles hinausläuft. Das Ziel, was Gott mit unserem Wachstum hat, ist, reife Frucht zu bringen in unserem Leben. Reiche Ernte. In der Natur wächst nichts einfach nur sinn- und zwecklos. Was Gott wachsen lässt, soll schließlich reif werden. Nicht einfach nur weiter wachsen, sondern zur Reife gelangen und dann geerntet werden. Darum heißt das Wort des Paulus, so gelangen wir zur vollen Reife unseres Menschseins und gleichen nicht mehr unmündigen Kindern. Wörtlich spricht der Apostel hier von der vollen Mannesreife. Aber ich dachte, die Frauen sollen sich auch angesprochen fühlen. Paulus meint hier einzelne Christen, die weiter wachsen und reif werden und auch ganze Gemeinden. Frucht bringen. Glaubt ihr, dass wir bei diesem Reifeprozess irgendwann mal fertig werden? Irgendwann mal vollkommen sein werden? Man sagt ja, ich bin erwachsen. Heißt das, dass ich mit dem Wachsen aufgehört habe? Überhaupt nicht. Wenn wir in Jesus sind und auf Jesus zuwachsen, werden wir auch als Erwachsene immer weiter wachsen wollen, hin zu ihm. Aber es gibt doch sowas wie die geistliche Reife. Vielleicht keine Vollkommenheit in diesem Leben, aber eine geistliche Reife schon. Und die bezieht sich nicht nur im engeren Sinn auf unser Glaubensleben, Bibel, Beten und so, sondern auf unser ganzes Menschsein. Und das nicht nur im hohen Alter, ja dann sind wir reif, wenn wir erstmal 70, 80, ja die 90-Jährigen sowieso. In jedem Alter kannst du ein reifer Christ sein. Für dein Alter die Reife erlangen, die Gott dir in diesem Alter schenkt. Darum zum guten Schluss, überlegt bitte einmal. Wie würdet ihr denn das konkret beschreiben, wenn ein Mensch geistlich wächst und gewachsen ist und zur Reife gelangt ist? Wie würdet ihr das beschreiben? Was fällt euch dazu ein? Ich würde mal mit zwei, drei Beispielen anfangen und euch dann fragen. Wir sind dann geistlich gewachsen und reif geworden, wenn wir um Vergebung bitten können. Die Menschen, denen wir etwas schuldig geblieben sind. Wir sind dann geistlich gewachsen und reif geworden, wenn wir gerne Gottes Nähe suchen und in seiner Nähe gerne sind. Wir sind dann geistlich reif geworden und gewachsen, wenn wir auch in Krisen seelsorgerlichen Rat suchen. Als geistlich reif gewordener Mensch darfst du eine Krise haben. Aber die Reife zeigt sich darin, dass du dich öffnest für einen anderen Menschen, der dir etwas sagen kann im Namen Jesu. Was fällt euch jetzt dazu ein? Geistlich reif geworden sind wir, wenn wir den Mut haben, hier was ins Mikrofon zu sagen, stimmt's? Gut, der Erste soll das mal nicht sagen, der Zweite am besten. Das ist nicht abgesprochen.
Ich glaube, wenn wir merken, dass wir geduldiger sind mit uns selbst und auch mit den Menschen, mit denen wir leben, wenn wir
geduldiger geworden.
Mehr Toleranz haben anderen gegenüber.
Danke.
Ich verallgemeinere jetzt, wenn wir uns zu allem, was wir tun, sagen und so weiter, what would Jesus do? Was würde Jesus tun, wenn wir uns fragen würden, wenn er uns das so leitet?
Danke. Reif geworden sind wir, wenn wir
uns selbst nicht mehr an die erste Stelle setzen, sondern uns auch ein bisschen unterordnen können.
Danke. Da habe ich eine Hand gesehen, stimmt's? Gut.
Barmherziger mit uns selbst und mit anderen sind.
Kommt doch was zusammen, vielen Dank. Wenn wir zum Beispiel auch die Bibel nicht nur so wie einen Pralinenkasten betrachten, da nehme ich mal ein bisschen und da nehme ich mal eine und da nehme ich mal eine, sondern wenn wir geistlich über die Jahre und Jahrzehnte ein Verständnis für die ganze Bibel, die Zusammenhänge bekommen haben, versteht ihr, was ich meine? Dann, wenn man, ach ja, so verstehe ich das in Linie, dann ist man geistlich ein Stück reifer geworden, glaube ich. Was noch?
Ich muss an die Früchte des Heiligen Geistes denken. Also da sind wieder sowas wie Geduld, Treue, Sanftmut. Wenn man das an uns sieht, so wie bei einem Baum, sage ich mal, der gute, reife Apfel sieht.
Jetzt stehe ich hier gerade. Ist hier noch jemand, der was sagt? Ja, geistlich gewachsen bin ich, wenn... Gut, dann wollen wir es mal dabei belassen. Und dieser Hinweis auf die geistlichen Früchte ist natürlich klasse. Das steht im Galaterbrief, Kapitel 5, Verse in den 20er Versen, glaube ich. Da stehen 9 Früchte des Geistes. Und dann sind wir viel mehr, wenn wir geistlich reif geworden sind, als so ein Apparat, der nicht wachsen kann, der immer so bleibt, der immer nur funktioniert. Und das wünsche ich euch in dieser Gemeinde. Geistliches Wachstum als persönliche Menschen, als einzelne Menschen und gemeinsam. Amen.
Wir möchten Fürbitte halten. Treuer Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir möchten dir Danke sagen, dass du Gemeinde baust. Danke für unsere Gemeinde am Ort. Wir möchten dir Danke sagen für jeden Einzelnen, der zu unserer Gemeinde gehört. Und wir möchten dich einfach bitten, dass wir an jedem Tag in unserem Leben nach deinem Willen fragen und uns nach deinem Wort ausrichten. Wir danken dir für jeden einzelnen Mitarbeiter in der Gemeinde. Wir bitten dich, gib du ihnen Kraft für ihren Dienst und die rechte Freudigkeit an jedem Tag. Wir bitten dich um Einmütigkeit im Presbyterium und um gute Gemeinschaft miteinander. Wir möchten dir aber auch die verfolgte Gemeinde bringen, die sich nicht so frei und offen versammeln können, wie wir das tun können. Wir bitten dich, stärke du auch sie, hilf ihnen, dass sie sich austauschen können und treffen können. Stärke du ihren Glauben und ermutige sie an jedem Tag. Wir möchten dir die Menschen bringen, die auf der Flucht sind, die vor Krieg und Terror, vor Gewalt davonlaufen müssen. Sei du bei ihnen und hilf ihnen in ihrer Situation. Und wir bitten dich um Schutz für Israel, sowie ein rasches Ende der Eskalation mit dem klaren Ergebnis, dass die iranische nukleare Bedrohung für Israel und den ganzen Nahen Osten ein für allemal beendet wird. Wir bitten dich, schenke, dass alle Geiseln nach Hause kommen können. Jesus, wir denken an die Regierungen, die viel Verantwortung tragen in jedem Land. Schenke, dass sie danach handeln und ihrem Volk Gutes tun. Wir bitten dich um Bedacht bei vielen Entscheidungen in Regierungskreisen und Verstand. Wir möchten dir aber auch die Missionare bringen, die weltweit unterwegs sind, um dein Wort weiterzutragen. Gib auch ihnen das, was sie brauchen an jedem Tag. Stärke sie in ihrem Dienst und schenke auch, dass sie Frucht sehen können in ihrem Dienst. Danke, dass wir auch die Alten und Kranken bringen dürfen, die, die einsam sind, die nicht mehr in den Gottesdienst kommen können. Sei auch in besonderer Weise bei ihnen und hilf ihnen. Wir danken dir, dass du an jedem Tag bei uns bist, dass wir nie allein sind im Alltag, sondern dass wir mit deiner Gegenwart an jedem Tag rechnen dürfen. Und dafür möchten wir dir danken. Amen. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich möchte euch Gottes Segen zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir, schenke euch allen seinen Frieden. Amen.